Herzlich willkommen,
ihr hört
bei unserer Sendung
Stimmen.
Immer am Dienstag um 17 Uhr.
Stimmen
ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind.
Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Okay. Ja, wir sitzen ja hier über den Dächern Jenas, so ein bisschen fantastischen Blick von oben herab ein bisschen. Ich sitze hier mit der Tina Peiska. Hallo Tina.
Hallo liebe Julia.
Genau. Ja, ich habe gedacht, ich lade dich mal zum kleinen netten Gespräch ein. Wir plaudern ein bisschen über, was uns so in den Sinn kommt. Aber die allererste Frage, die ich habe, wie stehst du denn zur Stadt Jena?
Jena, ich bin hier geboren tatsächlich. Ich bin Jenenserin. Viele sagen ja, dass das so ein bisschen elitärer Ausdruck ist irgendwie, wenn man das so betont. Aber ich finde das, also ich mache mir da gar nicht größeren Kopf drüber. Manche gehen ja sogar so weit, dass sie sagen, man ist nur Jenenser, wenn auch die Generation davor in Jena geboren ist. Und manche gehen so weit zu sagen, dass wenn auch die Generation davor in Jena geboren ist. Jedenfalls bin ich hier geboren, meine Mutter glaube ich auch. Oh Gott. Und bin hier schon immer, wollte hier nie weg und fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Das ist doch schön. Ja. Du bist einer der wenigen, die so wirklich von sich sagen, ich bin Jenenser. Die meisten sind ja mal hergezogen und hängen geblieben. Also aber offensichtlich auch, weil es eine schöne Stadt ist. Gibt es was an Jena, was du so speziell ganz besonders toll findest?
Ja gut, das ist natürlich sehr subjektiv. Ich glaube, ich habe keinen objektiven Blick auf die Stadt, weil ich nie draußen war, außer für Urlaube. Ich finde die Lage schön, also dass man hier so im Tal und die Berge rundherum hat. Und auch wenn wir jetzt hier von der Dachterrasse gucken, sieht das alles sehr, sehr schön aus. Was ich auch total schön finde, ist die Größe, ne, dass es nicht so groß ist. Also ich bin so ein kleiner Mensch. Ich bin zwar unglaublich gerne in Großstädten auch, London oder Paris oder wie sie alle heißen. Aber hier ist es schon, und das ist halt subjektiv, ne, ich kenne jeden. Ich habe meine Familie hier und egal, wo ich langlaufe, ich treffe Leute, die Vernetzung ist da, die Struktur ist da. Ich bin hier wie so ein Fisch im Wasser sozusagen. Also es gibt überhaupt nichts, was stört. So ein organisches Durchlavieren irgendwie immer.
Gibt es nicht ein ganz kleines bisschen Kritik irgendwo?
Oh, natürlich gibt es auch Kritik. Also ich finde immer die Metapher schön, aber auch ziemlich platt, dass diese Tallage irgendwie auch so Dinge stocken lässt. Ne? Also das habe ich auch von Leuten früher gehört, die hergekommen sind, wieder gegangen sind. Ich habe ja viele kennengelernt, die da waren, wieder weg sind, die einfach gesagt haben, hier bewegt sich halt dann auch irgendwann nicht mehr so viel. Also man kommt hierher und sieht ganz viel und es ist, wir haben auch diese breite Schullandschaft zum Beispiel. Ne? Wir haben ganzen kleinen Künstler und irgendwas Kollektive. Aber wenn man dann länger da ist, stockt es halt schon irgendwie. Und wenn man dann mal rauskommt und irgendwo anders ist und dann sieht, okay, das geht auch oder das ist hier auch möglich. Aber ich glaube, dafür hat man, wenn man immer hier ist, verliert man dafür den Blick auch. Deswegen sage ich, ist es auch subjektiv.
Obwohl ich schon finde, dass so Bewegung da ist. Dadurch, dass immer neue auch kommen, ne? Nach Jena. Bleibt es schon doch auch ein bisschen in Bewegung.
Ja, das stimmt. Dann gibt es neue Einflüsse, aber manchmal hätte ich gern mehr innovatives Denken oder mehr Offenheit. Weißt du?
Dabei sagt man ja, Jena ist schon so ein bisschen die offenste Stadt in ganz Thüringen.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ich bin hier in so einer Blase drin, wahrscheinlich, weil ich ja, wie gesagt, auch schon immer drin stacke, so, weißt du? Mhm. Aber ich fühle mich natürlich wohl und manchmal denke ich an bestimmten Orten, da könnte jetzt auch mal ein neues Konzept kommen, da könnte mal musikalisch was Neues passieren oder was an anderen Orten, also die Freie Bühne überrascht mich immer wieder tatsächlich, da bin ich unheimlich gern im Kulturschlachthof hinten, also da ist immer wieder, sind auch die Themen immer aktuell, immer da und auch mit mit Wegen oder über Herangehensweisen, die mich dann auch überraschen. Also das finde ich immer ganz schön. Andere Orte sind dann eher ein bisschen stockig, wo ich denke, Mensch, da könnte man mal wieder was Neues reinbringen.
Genau, wenn du freie Bühne sagst, also Kultur ist dir schon wichtig in der Stadt.
Ja, extrem. Also ich bin ja auch permanent unterwegs in der Kultur und ist auch so mein Lebenselixier, weißt du? Also ich brauche Konzerte, ich brauche Menschen, ich brauche Sozialisierung, ich brauche meine festen Menschen auch. Also ich bin so ein Freundschaftspfleger, ne? Und bin auch gerne dauerhaft bei Dingen dabei und konsequent. Und da ist es schon auch schön, wenn man an Orte, das ist dann wieder die andere Seite der Medaille, ne? Man kommt an Orte und weiß, okay, hier ist das, hier kann ich jetzt entspannen, ob ich jetzt donnerstags ins Pizzi gehe zum Jazz, wo ich weiß, da sind meine Leute, da sind meine Musiker, die ich mag, und dann bin ich da glücklicher, wenn ich an den Strand gehe und mich da einfach an die Saale setze. Da sitze ich am liebsten auf dem Steg unten, und ja, Kultur ist mein Lebenselixier.
Du hast jetzt so ein paar schöne Orte schon aufgezählt. Gibt es noch so einen absoluten Lieblingsort?
Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich so, glaube ich, nicht bin. Also ich sehe eher das Schöne dort immer, wo das ist, und auch das Spezielle, was für den Ort speziell ist. Also ich könnte dir jetzt nicht... Ort nicht. Also ich könnte jetzt sagen, was die Natur betrifft, bin ich gern da und da. Was Natur und Kultur, wie gesagt, sitze ich gern auf dem Steg am Strand, würde mir da aber manchmal andere Musik wünschen zum Beispiel. Aber auch nicht immer, also da ist auch viel Schönes. Wenn ich im Pizzi bin, freue ich mich über den Jazz, wünsche mir aber die Straße weg. Also verstehst du, es ist halt überall irgendwas. Wo ich wirklich total gerne bin, und das hat jetzt nichts mit dem Ort zu tun, sondern mit der Veranstaltung an sich, das ist auch das, also für mich gefühlt das Einzige, wo ich privat hingehe, was ich mir frei halte, ist jeden Monat das King Pong, also dieses Tischtennis-Ding im Kassa, weil ich auch so unheimlich gern Tischtennis spiele, und dann bin ich immer so ein bisschen in der Bredouille, weil ich auch da Fotos machen will, was ich auch immer mache. Das ist wirklich für mich so eine Institution geworden. Da weiß ich, ich gehe hin, da muss ich mich nicht, wenn ich meine Freunde sehen will, einzeln tausendmal verabreden, sondern ich weiß, die sind alle da, wir sind alle glücklich, wir spielen alle Tischtennis, sind am Ende richtig, richtig durch. Freuen uns einfach nur, irgendjemand legt immer auf. Letzte Woche habe ich zum Beispiel aufgelegt dort. Also es ist immer so in einem schönen Kreiselwechsel, dass jeder auch mal Mucke macht. Und das ist wirklich Ankommen jedes Mal. Das halte ich mir frei, da weiß ich schon vorher, das passiert das nächste Mal dann und dann, da nehme ich keinen Auftrag an, nichts, da geht nichts drüber. So.
Du hast ja schon viele Themen jetzt angesprochen, über die wir, glaube ich, im Laufe der Sendung auch noch ein bisschen tiefer gehen werden. Aber vorher wollte ich dich eigentlich noch fragen, weil du eine der wenigen Personen bist, die hier aufgewachsen ist, wie das so ist, in Jena aufgewachsen. Ich frage dich als jemand, der hier nicht aufgewachsen ist. Wie war das für dich?
Schön. Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich kann natürlich auch, da habe ich keinen Vergleich, weil ich ja hier aufgewachsen bin und nicht irgendwo anders. Also siehst schon, ich bin immer so ein bisschen relativ, ne? Ich mag so feste Aussagen nicht. Also so Sätze, so absolute Aussagen liegen mir nicht so sehr. Außer bei bestimmten Themen, muss ich sagen, Politik oder weiß ich nicht, da finde ich es wichtig. Aber so ist es, kann ich nur sagen, wie es für mich war. Ich hatte eine schöne Kindheit hier. Mein Papa ist Wissenschaftler, meine Mama war MTA und hat dann das Philisterium in der Göre übernommen. Da wurde ich natürlich auch schon kulturell sozialisiert und hatte hier meine Clique, wie das damals hieß. Und wir haben immer die Leutra aufgeräumt zum Beispiel. Hatte eine schöne Schulzeit. Also ich habe es einfach so, war eine ganz normale, schöne Kindheit. Ich war schon immer in vielen Gruppen, ne, mit vielen Freunden. Und war schön.
War die Leutra damals schmutziger als heute?
Du, das kann ich dir auch gar nicht sagen. Ich habe mir die heute selten angeguckt. Ich sitze natürlich oft da an der Mündung hier am Strand 22 zur Saale. Sehe da jetzt nicht so viel Dreck. Und damals war das auch immer, waren das so temporäre Sachen. Also wir haben das aus Eigeninitiative, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, 12, 13, ja, das waren so die ersten Verliebtheitsphasen auch. Also das muss irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Und hat man natürlich da auch mit den Jungs zusammen. Und dann haben wir einfach, weil die direkt hinter meiner Schule fließt, immer, also ich war an der Erich-Weinert-Schule, das ist jetzt die Westschule. Und da haben wir dann einfach auch immer abgehangen, weil ich früher, ich bin an der Lutherstraße aufgewachsen, bevor ich dann mit 11 an den Landgrafen gezogen bin. Und wir haben das dann einfach gesehen, dass da Zeug drin rumschwimmt, liegt, ob das jetzt Müll, Schrott oder sonst was war, und haben irgendwann gesagt, das räumen wir jetzt mal auf. Aber ich glaube, das war eher so ein Nachmittagsbeschäftigungs-Dingsbums, mit dem man sich dann auch noch extra wohlgefühlt hat.
So. War da, ich kann mich erinnern an die DDR-Zeit, dass es ja noch sowas wirklich wie Timor-Hilfe gab. Weißt du das? Also das wäre jetzt so eine Idee gewesen, ob das in dem Zuge, aber wenn du sagst freiwillig.
Nee, das war tatsächlich, das haben wir nur von uns aus, weil wir immer da am Bach gespielt haben und rumgehangen haben und uns hat das irgendwann genervt, dass da so viel Scheiß drin, drin rumgeschwommen und drin rum, man verletzt sich ja auch. Und da haben wir dann einfach gesagt, wir räumen jetzt den Abschnitt hier auf, wir wollen hier sein. Und das soll schön sein. Und diese Timor-Hilfe, die du meinst, ist, glaube ich, diese Programme, die dann im Rahmen dieser Pioniergeschichten, also ne, daran erinnere ich mich auch. Also wir haben für alte Leute das Altpapier abgeholt aus den Wohnungen, noch in diesen Bündeln, die man dann so am Strick getragen hat. Mhm. Und Flaschen, ja, Zeitungen und Flaschen. Und die haben wir dann in der Sammelstelle, in der gegenüber vom Wagner war das. Da stehen jetzt Häuser, also die Ecke Wagner-Gasse, Quergasse. Da war die Annahmestation und da stand immer eine Riesenschlange, auch von ganz vielen Kindern mit diesen ganzen, das war ja auch unheimlich schwer, dieses Geschleppe, ne? Du hast geschleppt, bist dann wieder zu den alten Leuten, teilweise ins fünfte OG und so. Aber das Geld, was wir dafür gekriegt haben, war dann natürlich, ne? Schön, und dann die Schokolade gekauft.
Eine Mark.
Ja.
Habe ich manchmal bekommen von der Omi. Ja. Hast du auch an die Wendezeit noch so ein bisschen, wie alt warst du damals?
11.
Hast du da noch so ein bisschen Erinnerung dran, wie das war?
Kaum. Ich habe nur politisch durch meine Eltern, also vor allem durch meinen Vater, ein bisschen was mitgekriegt. Der war schon immer unheimlich politisch interessiert. Sein Vater war Geschichtslehrer auch. Und der hat mir und meiner Schwester viel erzählt. Wir haben auch heimlich Westfernsehen geschaut, was wir niemandem erzählen durften.
Haben doch alle gemacht.
Ja. Da weiß ich immer nur, seid ruhig, wir müssen die Vorhänge zuziehen. Und mein Vater war natürlich dadurch, dass er Wissenschaftler war, stand immer unter Beobachtung. Und ich erinnere mich auch an Momente, in denen wir, da kam von der Ecke hervor, einfach ein Fotograf hat uns fotografiert, mein Vater mit uns an den Händen. Und das war weniger angenehm. Das ist dann natürlich weggefallen, dieser komische, heimlich, wir dürfen hier irgendwas nicht erzählen, du musst aufpassen, was du sagst. Dann wurde halt nach der Wende, also wir waren kurz vor der Wende hoch in die Schilbachstraße gezogen damals. Und da waren unsere Nachbarn, das stellte sich dann nach der Wende raus, also die über uns wohnten bei der Stasi und die mein Vater, also unsere Familie die ganze Zeit überwacht. Und das war dann, also das war weniger so ein direkt Wende mitbekommen Ding, sondern eher so ein, ach du Scheiße, du wurdest jahrelang beobachtet. Das ist ja irgendwie sehr, sehr komisch, ne? Das ist ein komisches Gefühl. Und Wende an sich war, ja, I've been looking for freedom, David Hasselhoff, also war ganz groß für mich, ne? Ich bin ja auch so Musiker, also mag Musik, ja, total. Und da waren natürlich die Lieder, Wind of Change, also es war für mich viel mit Radio und Aufnehmen verbunden, zum einen und zum anderen endlich raus aus diesen Pionier- und diesen Gruppengeschichten, in denen ich nie gerne war. Irgendwo hingehen müssen, aufstellen müssen, marschieren müssen, vor Honecker marschieren müssen, habe ich auch noch gemacht, habe ich noch im Chor gesungen damals in der Schule. Aber sonst habe ich da, glaube ich, nicht so viel mitgekriegt, außer dass mein Vater schon lange vorher gesagt hat, das ist jetzt bald soweit. Weil der politisch eben so fit war, der hat es immer verfolgt und beobachtet. Und er hat uns schon relativ lange vorher gesagt, das dauert nicht mehr lange. Also waren wir irgendwie auch vorbereitet, dass es so kommt.
Spannend. Du hast gerade so David Hasselhoff erwähnt. Es wäre, glaube ich, mal Zeit für eine Musikpause. Du hast ein bisschen was vorbereitet, so ad hoc?
Ja, ich habe die Lieder sogar geordnet, weil ich ja so mit Musik so genau bin, was ich zuerst spiele. Ich dachte, vielleicht passt ja dann irgendwas zum Thema, aber ich würde gern als erstes was von Radiohead spielen. Das ist eine Band, die mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich unheimlich gerne höre. Immer wieder, verändern sich immer wieder spannende Musik und immer irgendwie auch sehr, sehr innerlich und trotzdem sehr, sehr weit und frei auch. Und das Lied heißt Staircase.
Radiohead waren das. Es ist ja ein etwas neueres Album, also auf jeden Fall steht die 2 schon davor. Ich verbinde Radiohead immer so ein bisschen mit den 90ern. Da habe ich die ganz viel gehört oder für mich entdeckt auch und höre die immer noch gerne. Schöner Musikwunsch. Aber was bedeutet Musik? Du hast jetzt schon oft gesagt, sehr viel bedeutet es mir. Was genau, wie fing das an?
Oh, wie fing das an? Ganz früh eigentlich. Ich habe mit meiner Schwester schon immer gesungen und getrellert, obwohl sie eine weitaus bessere Stimme hat als ich. Die ist so ein Koloratursopran, die kann so ganz hoch singen irgendwie. Und ich war schon immer im Schulchor, schon in den ersten Klassen, erste, zweite Klasse. Und ich denke, das kommt durch meine Mutter. Also die hat schon immer gern gesungen und auch getanzt, war auch immer in Tanzgruppen, hat jetzt auch noch bis vor ein paar Jahren so eine Kindertanzgruppe geleitet. War bei der Pantomime, bei Harald Seimer. Und da habe ich als Kind eben auch schon viel, die haben auch viel mit Musik gearbeitet. Und meine Eltern hatten Platten zu Hause, die habe ich mir dann auch immer angehört. Dann habe ich in der Pubertät, im Jugendalter, Englisch gelernt auch über Musik. Also ich hatte schon immer einen Zugang zu meinen Gefühlen über Musik. Also das war schon immer mein Tor.
Du hast mir vorhin schon verraten, dass du noch genau weißt, welches deine allerersten Schallplatten waren. Du hast ja mittlerweile bestimmt eine große Sammlung, vermute ich mal.
Naja,
groß. Magst du es verraten?
Ja, das verrate ich dir. Groß ist die Sammlung, also die hat natürlich irgendwann aufgehört. Ich habe ja mal kurz aufgelegt, ein paar Jahre, als ich da in der Klimabar, da kommst du ja bestimmt auch noch zu. Mein Vater hat mir tatsächlich zu Ostzeiten noch, der hatte als Wissenschaftler, durfte der ab und zu mal oder musste ab und zu mal Geschäftsreisen machen. Und das war aber in Ungarn, also da durfte man ja eh hin. Und da hat er mir die Madonna Like a Prayer mitgebracht und Michael Jackson Thriller. Und das war für mich natürlich der absolute Knaller. Ich war damit der Oberheld.
Zwei absolute Klassiker-Alben.
Ja, habe ich auch immer noch so.
War das der Ausschlag für dich, eine Plattensammlung anzulegen? Oder
wo kam das her? Nee, tatsächlich nicht. Das kam später. Ich habe dann ganz lange einfach so Musik gehört, wie jeder Jugendliche vorm Radio und dann mit Kassette noch aufgenommen und so weiter. Und ganz normal in Discos getanzt, altes Gut, in Burgau, B88, in Schaumpartys.
Kenne ich auch noch, ich oute mich.
Und da war ja nur so ganz hässlicher Dancefloor. Und das mit den Schallplatten kam eigentlich erst durchs Jo. Also ich hatte dann noch eine Hip-Hop-Phase. Mit 16, 17, also mit 15 angefangen, so Yo, Cypress Hill, Public Enemy und sowas. Da hatte ich dann auch so Basecap auf und Riesenhosen und so Riesenschuhe an und so. Und ein bisschen in der Skater- und Sprüher-Szene mit rumgesprungen, aber nur ganz kurz. Und dann kam das Jo, also die Klimabar, kleine Quelle, an der ich vorbeigelaufen bin. Die war in der Johannesstraße. Da habe ich, glaube ich, noch Abitur gemacht in meinem letzten Jahr. Und da kann man jetzt kaum noch erzählen, weil es mittlerweile bekannt ist, wie Marilyn Manson drauf ist, aber da schallte ein Marilyn Manson-Lied raus. Am hellerlichten Mittag, ich bin irgendwie um 2 oder halb 2 aus der Schule gekommen, bin die Johannesstraße entlang gelaufen und plötzlich kam da The Dope Show, ne, von Marilyn Manson mittags. Und ich stand davor, ne, mit 17, 18, stand davor und dachte, hier ist irgendwas anders. Also irgendwas, es war ein Moment, als wäre irgendwie meine Welt auf den Kopf gestellt worden. Das hat in nichts gepasst, was ich vorher erfahren oder gedacht habe. Und dann stand ich da ein paar Minuten, habe mich dann 45 Grad zur Linken gedreht und bin schnurstracks reinspaziert und dann so lange, ganz schön lange nicht mehr raus.
Wie viele Jahre? Bis zum Ende, zum bitteren.
Ja, bis zum bitteren Ende. Also,
echt?
Ja, ja. Ja, ich glaube, das Jo gab es 5 Jahre oder so. Ganz sicher bin ich nicht. Also bis 2002, da waren wir noch an anderen Orten dann, also im kleinen Glashaus. Und noch hat der Besitzer vom Jo Lutz Eggert noch ein paar Konzerte oben im Turm veranstaltet, wo jetzt das Scala ist. Da war die Etage noch leer. Und dann waren wir noch eine Weile, ein Jahr, glaube ich, im Grünowski und haben da unten eine Bar gemacht. Ja, beim Jo war natürlich Konzert, 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 Musik neu, alles neu. Meine musikalische Welt wurde da total auf den Kopf gestellt und mein Gehirn wurde gesprengt.
Gesprengt, weil?
Weil es anders war. Es war nicht diese Radiomusik, es war nicht diese, also selbst diese Hip-Hop-Musik, das war alles so, wir haben damals MTV geguckt mit 16, 15, 16 und dann konntest du die normalen Charts angucken und du konntest dann nachts die, habe ich vergessen, Charts angucken, die dann cooler waren, wo auch mal Moby lief oder ein bisschen Techno oder so ein Kram. Beim Jo war einfach, also erstens hat sich da die elektronische Musikszene mit formiert, zusammen mit dem Kassa, ne? Und das hat natürlich einen riesengroßen Impact gehabt. Also Techno war für mich lange immer unheimlich wichtig. So ist eine Musik, die mich total mitnimmt und entspannt durch die Regelmäßigkeit tatsächlich. Also, einige finden das auch sehr, sehr langweilig. Ich kann das sehr genießen.
Also hörst du das nur oder gehst du auch tanzen?
Früher bin ich auch viel dazu tanzen gegangen und habe es auch viel gehört. Jetzt beides weniger. Also ich habe irgendwann diese Liebe zum Techno nicht verloren, aber nicht mehr weiter gepflegt. Kam dann einfach andere Musik, da kam Klassik, da kam Jazz und so weiter. Was mich jetzt aber tatsächlich überrascht hat, was ich nie gedacht hätte, dass ich nochmal zurückfinde zum Techno, was aber passiert ist vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so, ist mit dem Biotop-Kollektiv. Ne? Also die machen Downtempo und da habe ich gemerkt, ich habe ja damals auch aufgelegt, ne, im Jo und zusammen mit Ildi, meiner besten Freundin, waren wir das erste Frauen-DJ-Couple. Es gab es damals noch gar nicht so, dass Frauen da, das da waren. Und dann habe ich damals schon so, das nannten wir Urban Dub, also so, war so Plastic Man, Pole war ein deutscher, Stefan Bethke, also so wie so elektronischer Dub, der so ganz langsam, man kann auch Chill-Out sagen, Ambient spielte da mit rein. Also ich habe schon immer gemerkt, ich stehe so auf diese weiten, ganz tiefen, langen, breiten Sachen, ne, mit ganz fetten Bässen und die so richtig reingehen. Also nicht jetzt so bum, bum, bum und man tanzt jetzt und wird so angeregt, sondern eher so, das knallt so richtig. Ne? Und dann habe ich ein paar Mal so Chill-Out-Rooms bespielt.
Es und ist so dieses Ganzkörpergefühl dann?
Genau. Ne? Ja, es ist so eine Komplett-Vibration, die dann irgendwie da ist und die auch irgendwie meditativ ist. Und das habe ich dann erst bei Biotop mit dem Downtempo, auch Schneckno genannt übrigens, eines meiner liebsten Kofferworte, Schneckno, also aus Schnecke und Techno, also sehr, sehr langsamer, deeper Techno. Ja, und dann habe ich Felix kennengelernt, Blumenstein vom Biotop, weil ich da ab und zu mal Fotos gemacht habe und habe mich da tatsächlich wieder so ein bisschen gefunden im neuen Techno, in diesem langsamen Techno.
Ein guter Typ, der Felix. Grüße an der Stelle.
Ja.
Ja. Wäre ja vielleicht jetzt auch nochmal wieder eine Gelegenheit, noch ein Lied zu spielen.
Habe ich auch gerade gedacht und habe gedacht so, in meiner Liederliste passt das jetzt gar nicht so gut. Also zum Thema ist mir aber egal.
Ist schon okay, ja.
Ich würde gerne was von David Bowie spielen, weil David Bowie ist mein ganz großer Held. Also muss ich, es ist so eine Persönlichkeit, die ich irgendwie, ich habe den nie kennengelernt natürlich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir hätten uns super verstanden. Und von dem würde ich gerne Sound and Vision spielen, das Lied. Ja, Sound and Vision von David Bowie war das. Ein Lied, was auch irgendwie, ist nicht nur angenehm, finde ich, also er singt da ja auch sehr hoch, aber das ist so mit diesem Blue Blue, Electric Blue, ich liebe Blau, ne, und sitze dann auch in meinem blauen Raum und lasse irgendwie den Klang, es ist halt irgendwie, ne, es ist halt so, Klang bringt mir auch viel, hilft mir auch viel bei der Fotografie, Musik, und das ist so ein zu mir kommen auch immer wieder über Musik in meinem blauen Zimmer, so dachte ich, das ist genau mein Lied.
Du hast aber noch eine musikalische Leidenschaft, den Jazz, richtig?
Ja, tatsächlich. Ich hatte das vor circa 10 Jahren, 11 Jahren
angefangen. Fotografierst ja auch oft für die Jazzmeile, ne?
Genau, ich bin seit 9 Jahren die Fotografin, die offizielle Fotografin der Jazzmeile in Jena. Die Jazzmeile ist ja nicht nur in Jena, die ist ja in ganz Thüringen. Ich fotografiere aber immer nur in Jena. Manchmal jetzt auch in Weimar, im Erbenhof, aber nicht so oft, wenn ich Zeit habe. Genau, und Jazz hat sich so, das ist eine richtige Liebe geworden, die auch langsam gewachsen ist. Ja, ich habe da mal ein paar Jazz-Sendungen gemacht vor 11 Jahren.
Und, bei uns im Radio.
Ja, also Compilations. Ich habe da nicht gesprochen, sondern habe da einfach nur Zusammenstellung gemacht und bin darüber so reingerutscht. Ne? Also habe da auch viel gelernt und habe dann relativ schnell gemerkt, also erstmal auf den ersten Blick, was mir am Jazz gefällt. Natürlich New Jazz war mir schon eher begegnet. Das mochte ich schon immer, weil Ian Simmons früher auch in der Stadt war. Der hat ja New Jazz gemacht und überhaupt in Verbindung mit elektronischer Musik Jazz. Und war dann relativ schnell bei Niels-Peter Mollwehr, den ich auch ganz, ganz toll finde. Was ja auch wieder sehr, sehr weit ist, ne? und sehr meditativ, zumindest empfinde ich das so. Und witzig war, dass ich mit Free Jazz nie was anfangen konnte. Und das mir irgendwie, also früher, immer, wenn Leute von Free Jazz gesprochen haben, habe ich gesagt, oh Gott, bleib mir fern. Ne? Dieses ganze Gedudel, das kriege ich nicht hin im Gehirn. Und witzig ist aber, dass das jetzt genau das ist, was ich richtig gut finde, weil es tatsächlich die erste Musik ist, die mich vollkommen frei lässt. Also wo ich das Gefühl habe, mir wird gar nichts mehr aufgedrückt. Das ist einfach, die Gedanken fließen dabei so wie kurz vorm Einschlafen. Kennst du diesen Zustand?
Mhm.
Wo du nicht mehr bewusst irgendwas mit deinen Gedanken machst. Und das passiert mir beim Free Jazz. Also das drückt dir keine romantische Stimmung, keine tänzerische Stimmung, keine fröhliche, keine, es ist irgendwie offen. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Und deswegen höre ich mittlerweile auch gerne Free Jazz und sehr, sehr viel Jazz. Ja.
Ja, da ist ja in Jena, glaube ich, nicht ganz eine undankbare Stadt für
Jazz. Ja gut,
Jazz.
Mit zur Jazzmeile in ja. Hochzeiten 5 Jazzkonzerten die Woche, zu denen ich gehe, höre ich natürlich auch unheimlich viel Jazz oder kriege viel mit. Ne? Und da prägt sich so ein Gehör natürlich auch aus und ein Geschmack. So. Es gibt eigentlich noch wenig am Jazz, was ich nicht vertragen kann. Es ist eher so Rock. Also wenn das mit Rock, ich war nie so ein Rocker. Irgendwie Rock und Jazz ist nicht so meins. Und Fusion, muss ich sagen, habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, warum nicht, ne? Also ich frage mich aber, du bist so musikoffen und gehst so begeistert durch die Welt. Ist das auch so ein Grund, warum du dann zur Fotografie gefunden hast? So dieses überall und nirgends und die Momente festhalten? Oder wie war das?
Das ist eine gute Frage. Also angefangen hat es eigentlich ganz praktisch. Mein Vater hat mir eine Kamera geschenkt, beziehungsweise mein Vater hat viel fotografiert und ich war schon als Kleinkind mit ihm in der Dunkelkammer. Das heißt, dass ich da irgendwie so eben einfach dabei war und das wahrscheinlich irgendwie auch musterhaft abgebildet ist in mir, dass das ein normaler Bestandteil des Lebens ist, Fotografie. Dann hat er mir irgendwann eine Kamera geschenkt, als ich 15 war. Und dann war ich immer diejenige, die bei Partys, also in Schulpartys und auf Klassenfahrten fotografiert hat. Dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist auch ganz praktisch, weil ich dann nie auf den Bildern drauf bin. Das fand ich dann auch toll. Und irgendwann haben die Leute dann gesagt, oh, die wollen wir haben, die Bilder und das. Und dann war es erstmal nur so, na, die Tina macht ja eh Fotos. Und irgendwann habe ich dann aber, ich habe dann im Jo auch Fotos gemacht. Ich war dann die Einzige, die im Jo Fotos machen durfte auch. Lutz wollte es eigentlich nicht und wusste dann aber, die Tina macht da keinen Mist. Ne? Und lichtet nicht irgendwelche, ich sag mal, verfänglichen Situationen ab. Und da ist mir, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, dass das auch eine Art von Dokumentation ist. Also, dass man sich dadurch dann auch später noch erinnern kann, wie es war. Und in der Zeit habe ich auch mitgekriegt, dass mich die Kamera schützt. Also ich habe ja ziemlich zu tun mit meinem Kopf und Kopfschmerzen und Überforderungen. Und die Kamera ist auch so ein bisschen so eine Wall, ne? So eine Schutzmauer. Also ich kann mich tatsächlich aus Situationen auch rausnehmen, wenn ich anfange zu fotografieren, weil ich dann fokussiert bin und nicht das Gefühl habe, dass 1000 Dinge auf mich einströmen. Ne? Also ich kann meine Aufmerksamkeit richten und das war dann, auch als ich die Kinder hatte und so viel um die Ohren, ne, war diese Richtung, dieses Gerichtetsein total hilfreich und war dann eigentlich deswegen mit der Kamera unterwegs. Und irgendwann nach einem Spanienurlaub, als meine Tochter dann 2 war, habe ich gemerkt, huch, ich mache ja plötzlich ganz gute Fotos. Ich habe vorher irgendwie nur so Schrott, also solche Schnappschüsse gemacht. Und dann waren die plötzlich schöner, die Bilder. Und da dachte ich, okay, irgendwas an meinem Blick hat sich verändert, also scheint sich da was zu tun. Und dann habe ich da weitergemacht und habe die einfach immer mitgenommen, weil es mir dann auch immer riesen Spaß gemacht hat. So, also es ist tatsächlich auch das Fotografieren an sich, was mir Spaß macht und nicht das Resultat. Also es ist dieser Vorgang. Und irgendwann ist mir dann wieder bewusst geworden, dass das eine Dokumentation ist. So, und dann war eigentlich dieser dokumentarische Gedanke, wurde immer größer. Ne? Dass das wichtig ist, dass es irgendjemand macht. So. Also es ist jetzt gar nicht das Ding, dass ich mich wichtig finde. Es ist einfach nur, jeder macht seins. Ne? Und jeder erfüllt irgendwie seine Aufgabe, die er mag und mit der er aber auch was in die Welt bringt. Und die Fotografie ist halt meins.
Du schenkst dann sozusagen deinen Blick allen anderen. So ein bisschen.
Ja, vor allem mir selbst natürlich auch. Ne? Also ich mache das schon auch viel für mich, weil es mich total entspannt. Deswegen habe ich die auch immer mit. Es ist so grotesk. Also ich habe gerade ganz viel Arbeit, was mich auch stresst. Ne? Vor allem Bildbearbeitung. Also es ist dann wieder ein anderes Thema. So. Die ganze Zeit am Computer. Aber ich mache das vor allem auch für mich, weil ich es richtig schön finde.
Ist dann das dokumentarische Foto so dein Lieblingsmetier?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das ist, würde ich sagen, ist mein zweitliebstes. Porträt ist mein Hauptsujet, sagt man ja so schön, der Kunst. Oder ich betrachte mich aber nicht als Künstler übrigens, sondern als Dokumentarfotografen. Es gibt weitaus bessere künstlerische Fotografen hier um mich herum. Aber Porträt ist schon, also ich bin sehr gern mit Menschen. Ich unterhalte mich gerne tief und auch die Porträtreihe kennst du ja vielleicht, die ich mache, bei der du ja auch dabei bist übrigens.
Ja, sehr schön, das viel Foto
das
geworden.
Das ist halt schön. Ne? Die Leute fragen mich, ob sie kommen können, oder ich frage die Leute, ob sie kommen wollen. Und dann sitzen wir ja tatsächlich auch 1 bis 3 Stunden, manchmal sogar 4, es kommt immer auf den Menschen an. Und man unterhält sich so tief, man erfährt viel voneinander. Ich habe es unheimlich gern, richtig menschlich vernetzt zu sein. Und das, was ich dann an den Menschen finde, für mich, ne, ich habe auch nie den Anspruch, dass das alle so sehen müssen, weil das in der Welt sowieso nie so ist. Aber ich möchte irgendwie einen Blick einfangen, der die Person in Gänze zeigt. Also ich versuche auch zu vermeiden, ganz eindrückliche, einseitige Ausdrücke auszuwählen, die jetzt aus dem Bild rausspringen. Also da ist jetzt, außer beim Tommy von der Jazzmeile, da ging nichts anderes als lachen, weil wir nur lachen. Wir lachen seit 9 Jahren und es war noch nie anders und ich glaube, ich hoffe, es wird nie anders sein. Also es sind Ausnahmen, aber ansonsten diese Bildauswahl, dass da ganz viel Raum ist in dem Blick, dass da ganz viel reingepackt werden kann und ganz viel rausblickt auf einmal.
Ja, schön. Vielleicht ein kleiner Themenwechsel, nicht ganz, aber mich interessiert dann auch die Frage, wie das ist, dass du die Entscheidung getroffen hast, dann das beruflich zu machen und davon sozusagen auch zu leben. Manchmal hat man ja so eine Leidenschaft und es ist gut, wenn es eine Leidenschaft ist.
Ne? Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen. Entschuldige, ja. Ich merke mir die Frage. Dieses Raum geben und dieses Offene, dieses Nichtsbestimmte, das ist quasi, das läuft parallel zu dem Free-Jazz-Ding.
Mhm.
Ja, also das ist für mich dasselbe Gefühl, dass da alles offen ist. Wir müssen dann auch nochmal ein Jazzstück spielen unbedingt, fällt mir gerade ein.
Gleich.
Machen wir. Ja, fotografisch war, also beruflich, das war tatsächlich auch Zufall. Ich war mal wieder bei einem Konzert, wo ich für mich einfach Bilder gemacht habe. Ich weiß noch genau, welches das war. Es war Jazzclub International, Conny Bauer im Straßenbahndepot. Da habe ich Fotos gemacht und dann kam ein Herr auf mich zu, den ich nicht kannte. Der heißt Peter Mühlfriedel, mit dem ich jetzt viel zusammenarbeite. Ein ganz toller Grafiker. Und der hat gesagt, hier, du machst hier Fotos, können wir die irgendwie mal für einen Jazzclub? Ich so, ja, ich weiß zwar nicht, ob die gut sind. Hat er gesagt, machst du das öfter? Ich sage, ja, für mich. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe hier gerade so einen Auftrag, ich bin Grafiker, ich mache für Jena Wohnen ein Bildband. Da sind Gedichte von Jena Lyrikern drin und da sollen so, das heißt Plattenbau und Paradies. Da sollen Jena Plattenbauten abgelichtet werden und da ging mir echt die Muffe. Da habe ich einen Auftrag für ein Bildband für Jena Wohnen, boah, keine Ahnung, ob ich das kann. Na, ich sag, pass auf, mit Netz und doppeltem Boden. Ich probiere jetzt mal ein paar Wochen Fotos zu machen. Du guckst dir die an, wenn dir die gefallen, machen wir das. Und die haben ihm dann gefallen, dann kam dieser Bildband raus und den haben so viele gesehen, da waren so viele begeistert, dass ich plötzlich Aufträge bekomme. Also ich bin wie die Jungfrau zum Kinde quasi, ist das plötzlich in die berufliche Schiene gerutscht und immer weitergegangen.
Ja, so kann es manchmal gehen. Ja. Genau, aber Jazz-Song hast du gerade gesagt.
Ja, genau. Ich habe einen Jazz-Song rausgesucht, um vorher die Brücke auch musikalisch zu schlagen. Und zwar ist das Take the Coltrane von Duke Ellington und John Coltrane.
Tina, wir haben ja gerade schon ganz schön viel darüber erfahren, dass du fotografierst. In letzter Zeit habe ich oft Fotos von dir gesehen, dass du zu den bestimmten Corona-Demonstrationen der Querdenker auch am Start gewesen bist, um da dokumentarisch zu arbeiten. Warum hast du das gemacht?
Das war mir ein Anliegen. Also das, wie gesagt, mein Vater ist Wissenschaftler, ich bin wissenschaftlich aufgewachsen, schulmedizinisch aufgewachsen und habe einfach bemerkt im ersten halben Jahr der Pandemie, dass da einiges ganz schön schief läuft in der Gesellschaft. Ja, also es, wie auf dem Serviertablett wurden da plötzlich Narrative offengelegt, auch von Menschen, von denen man das vorher nicht dachte. Ich dachte, also da will ich jetzt auch nicht so tief reingehen, das würde zu lang dauern, aber das hat mich sehr erschreckt. So. Und ich dachte, irgendwas muss man da machen. Und habe auch gemerkt, dass es mit Diskussionen und Gesprächen nicht so richtig funktioniert. Also außer mit wenigen Menschen und im Einzelgespräch, was ich auch immer noch mache und versuche. Und habe dann mit ein paar anderen Leuten, also ich hatte die Montagsmärsche, die ich bewusst so nenne, schon im Oktober, November, als es losging, fotografisch dokumentiert. Das war mir ein politisches Anliegen, einfach um festzuhalten, was da passiert und dass das passiert, das sichtbar zu machen. Und habe ja dann im Januar mit vielen, vielen anderen Menschen das Bündnis Jena solidarisch gegründet, wo dann zur fotodokumentarischen Arbeit dieser Montagsmärsche eben noch die Organisation unserer Informationsveranstaltung auf dem Markt dazu kam. Ne? Also das war irgendwie für mich als Wissenschaftlerkind irgendwie die einzige Möglichkeit, da was zu tun, da wirklich informativ immer wieder sich hinzustellen und zu sagen, ja, also Humbug zu entkräften, wissenschaftlich zu unterlegen, faktisch zu unterlegen, aufzuklären, auch Fragen zu klären, Ängste zu klären, das auch aufzunehmen, das war mir eine Herzensangelegenheit.
Ja, schön, dass es Leute gibt, die sowas machen, aber die Frage, die jetzt in mir so drin ist, bist du mit denen dann irgendwie auch angeeckt? Also Querdenker wissen wir ja alle so, die mögen die Presse nicht und auch nicht Fotografen. Wie war das?
Ja, das war heftig und ist auch immer echt schlimmer geworden. Ja, also es gab Angriffe gegen mich und andere Fotografen, die zum Glück durch unsere Mitstreiter dann auch abgewehrt wurden. Also ich hatte dann am Anfang auch Leute um mich rum zufällig, die mich rausgezogen haben. Gab sehr unschöne Momente, auch Geflüster auf dem Heimweg oder angeschrien werden mit den wüstesten Beschimpfungen und ganz schlimmen Schimpfwörtern, die ich jetzt hier auch nicht wiederholen möchte. Dann habe ich mir Freunde als Security, also Männer, zur Seite gestellt, die mich dann jedes Mal auch begleitet haben. Da ist das dann weniger geworden. Aber das war heftig und trägt sich auch bis jetzt noch in mein Privatleben rein. Also es kamen dann auch Leute zu meiner Mutter, haben Dinge erzählt. Und ich habe immer wieder versucht zu bekräftigen, dass das, was ich da mache, auch fotografisch DSGVO-konform ist. Ich weiß das ja alles, ich kenne meine Rechte. Aber es gibt doch immer noch sehr, sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass ich da bewusst fotografieren wollte, um da Böses zu tun. Ja, und ja, leider.
Ja, das ist schon erschreckend, dass dann so eine Solidargesellschaft, wo man ja immer annimmt, dass wir eine sind, dass es dann halt so Menschen gibt, die dann an so Extremen reagieren, ne? Oder einen verfolgen.
Das ja, das hört bei den eigenen Gefühlen auf, diese Solidargemeinschaft. Ne? Und wenn jemand nicht genügend ich würde das auch gar nicht den Menschen an sich zur Last legen, also den Individuen an sich. Also es fehlt einfach viel Aufklärung, es fehlt viel Vermittlungsarbeit, es fehlt viel Aufarbeitungsarbeit, vor allem auch was alte antisemitische Narrative angeht. Das spielt da alles mit rein. Und ich denke, das sollten wir gesellschaftlich ganzheitlich umdenken, auch was Schule angeht, was Bildung angeht und so weiter.
Der Ansatz in der Bildung.
Ja.
Tina, wir haben noch Zeit für ein Lied.
Ja.
Hast du noch eins?
Ich würde gerne auch ein bisschen was Neues spielen. Und zwar ein Künstler, der mich gerade viel begleitet. Das ist Bonnie Prince Billy. Der Name ist Will Oldham, also sein gebürtiger Name. Und das Lied heißt There Is No God. Und das ist mitnichten ein christliches Verneinungslied. Das definiert das Göttliche einfach nur anders, was ich sehr, sehr schön finde, was mir auch sehr entspricht.
Ja, liebe Tina, wir sind ja schon fast am Ende von unserer Radiosendung schon wieder angekommen. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Fortsetzung machen. Gibt bestimmt noch viel zu quatschen. Aber du hast gerade so erzählt, dass du ja auch so ein bisschen politischer Mensch bist. Und dass es dir ein Anliegen ist, so für die Stadt sozusagen oder für die Gesellschaft.
Ja.
Ja.
Ist passiert tatsächlich. Also es ist schon passiert mit dem Klang der Stolpersteine, also mit meinem Engagement da, die Fotografen zu organisieren, dass mir immer bewusster wurde, wie wichtig das ist. Da war auch erst der dokumentarische Ansatz und dann, das ist wirklich wichtig. Und durch die Pandemie hat sich das total verstärkt. Ich war früher tatsächlich der jetzt sinnlosen Meinung, dass man diese Menschen, die so schlimme Sachen verbreiten, gar nicht erst anhören sollte, damit das nicht so eine große, nicht so einen großen Kreis bekommt. Ne? Und jetzt bin ich genau der gegenteiligen Meinung. Also wir müssen uns unbedingt einsetzen. Wir müssen sichtbar machen, was da passiert, was da gesprochen wird. Und bin total politisch geworden. Ne?
Ja, schön, dass es so Menschen gibt wie dich. Ich denke das nämlich auch, dass wir da dranbleiben müssen und sich nicht immer in diese Wohlfühlecke, ne, so zurückziehen und denken, es wird immer so bleiben.
Ja.
Genau. Dann hoffen wir mal, dass für jener, ne, dass es hier so eine freie, offene Stadt bleibt, damit du deinen freien, offenen Blick hier weiter auf alle Menschen werfen kannst. Und deine Arbeit schön weiterverfolgen kannst. Das ist ja auch immer spannend, deine Fotos anzugucken. Ich mache das sehr gerne. Schön. Und kann das nur jedem empfehlen, mal zu stöbern. Ja, willst du noch so abschließend was sagen? Oder haben wir noch eine Musik, oder?
Es war schön, ein Interview gemacht zu haben, habe ich noch nie gemacht. War spannend.
So wie du Porträts machst mit der Fotokamera, ne?
Genau,
mache ich jetzt hier mit dem
genau,
Mikrofon.
Genau, finde ich auch, wollte ich gerade sagen, finde ich richtig schön. Kann ich auch nämlich immer mal irgendwo reinillern bei Leuten. Viele kenne ich natürlich auch, aber manche auch noch nicht. Das freut mich. Ja, und ich würde gerne noch ein einziges Lied spielen von einem Künstler, der mir auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist Nick Cave. Ich war auch beim Konzert letztens, war ganz großartig in Berlin in der Waldbühne. Und das Lied heißt... Jetzt verdattel ich hier die Zeit, weil ich das Ding nicht habe. White Lovely Eyes.
Tina, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Gerne.
War schön.